Am nächsten Morgen ist sie zum Abschiedsfrühstück eingeladen, eine Buchhändlerin ist dabei, Gerda Zufall, und deren Freundin, ein Fräulein Lingelbach. Fräulein Zufall erzählt, sie habe ein Haus von Juden gekauft, vom Preis sagt sie nichts, das Haus sei im Krieg zerstört worden, nach dem Krieg hätten sie aus den Ziegeln ein neues Haus gebaut. Nach dem Krieg kam die Besatzung, nahm es ihnen weg, da das Grundstück Leuten in Palästina gehört. Sie meinte das ohne Klage, nur um zu sagen, wir haben auch gelitten. Ihre Freundin dagegen, Fräulein Lingelbach, ist aufgebracht. Ich finde das ungerecht. Zumindest hätte man Fräulein Zufall das Geld wiedergeben müssen, das sie investiert hat. Nicht einen Pfennig. Sowas kann sich nur rächen. Zu freundschaftlichen Beziehungen kann das nicht führen. Damit hat die Besatzungsmacht den Juden keinen Dienst getan? Ja, versteht Mascha Kalecko, aber sie entgegnet, verständlich sei es doch wohl, dass nach allem, was geschah, die Besatzungsmacht sich gesagt habe, die vergasten Eltern der Kinder können wir den Leuten nicht wiedergeben, zumindest ihr Grundstück sollen sie haben. Und sie fügt hinzu, dass sie verstehe, wie es schmerze, wenn man sein Haus verliere. Aber sie erzählt von Mädchen mit eingebrannter KZ-Nummer am Handgelenk, wie Vieh gebrandmarkt, die im Sommer langärmelige Pullover tragen, aus Scham. Glaubst du, die wurden ganz leise, schreibt Mascha über die Reaktion der beiden an Chemio. Und sie habe ihnen gesagt, dass sie noch vor kurzem mit Deutschland nie wieder etwas zu tun haben wollte, weil bei ihr der Schmerz so tief gesessen habe, dass sie nur ihre Seite sehen konnte. Da entgegnen ihr die beiden, es ist Zeit, dass vernünftige Menschen sich wieder zusammensetzen und so miteinander reden wie wir hier. Es ist ein Balanceakt, den Mascha Kalecko in diesen Tagen vollführt. Jeden Tag, jede Minute ein Balancieren auf einem dünnen Seil, ohne Sicherheitsnetz, ohne Gewissheit, was dort unten lauert. Dieses Land hat sich seine jüngste Geschichte längst noch nicht erzählt. Es gibt noch gar keine Sprache dafür. Auch noch gar kein breites Wissen und kein breites Wissen wollen über alle Details des deutschen Angriffskrieges und des Holocausts. Dieses Land steigt aus dem Nichts der totalen Niederlage empor. Sucht nach dem Platz in der Welt, einer möglichst sicheren Position in der sich neu formierenden bipolaren Weltordnung. Es liegt erst einen Wimpernschlag zurück, dass man beinahe die ganze Welt unterworfen hätte. Ein krankhaft übersteigertes, nationales Weltüberlegenheitsgefühl war binnen kürzester Zeit durch die Erfahrung vollständiger Unterlegenheit moralisch, militärisch, technisch, menschlich ersetzt worden. Der Blick der Menschen ging in der Regel stur geradeaus. Hinter ihnen gähnte ein Abgrund nationaler und oft auch individueller Schuld. Und Mascha Kalecko will ja unbedingt wieder dazugehören zu diesem Land, dieser Sprache, dieser Kultur. Aber sie will auch nicht schweigen. Sie will ihre Verletzung zeigen, ihre Geschichte erzählen, aber auch die Deutschen selbst erzählen lassen.
Sagen, ob man es nun gern hört oder nicht, dass ich das Schreckliche nicht vergessen kann. Und dass, wenn die Deutschen wollen, dass man es vergesse, sie in allem zeigen müssen, dass sie es nicht vergessen haben.
Und wieder anknüpfen an den guten Teil der deutschen Geschichte, an die paar leuchtenden Jahre, wenn die Zeit danach nicht verschwiegen wird und die Deutschen sich nicht eilig, mit Hinweis auf ihr eigenes Leiden, selbst verzeihen. Dann, so die unausgesprochene Verheißung, die ihrem Kassler Vortrag und ihrer ganzen wundersamen Deutschlandreise zugrunde liegt, können aus den wenigen leuchtenden Jahren von einst eines Tages neue, strahlende werden. Und sie, Mascha, ist als Dichterkönigin dabei. Aber bitte, verwechselt ihre zarte Herzensoffenheit nicht mit Weichheit, Blindheit, Blödheit. Es ist ein Angebot. Von einer, die zurückgekommen ist. Von einer, die ein Seil über den Abgrund spannt und tastend testet, ob es hält. Kassel war ein Hit, schreibt sie am Flughafen von Hannover, wo sie auf ihren Rückflug nach Berlin wartet, an Chemio. Und wenn sie ihr Glück ihre Erfolge, die ganzen Wunder dieser Tage womöglich etwas übertreibt, dann hat das den einen Grund, ihn endlich hierher zu locken. Sie hatten es ja vor ihrer Abfahrt fest vereinbart, dass er kommen würde. Irgendwann, irgendwohin, nach Europa. Aber so ganz hat es noch nicht geklappt. Er zögert noch, mal aus Arbeitsgründen, mal wegen Steven, dem es oft nicht gut geht, der verschlossener ist denn je, wohl unter Depressionen leidet, gewiss auch aus Scheu und Furcht vor der Wiederbegegnung mit Deutschland, die bei ihm viel größer ist als bei seiner Frau, vielleicht auch, weil er ahnt, dass es nicht ganz leicht werden wird, in die selige Wunderstimmung, in der sich Mascha jetzt meist befindet, als Ehepartner hineinzukommen. Wird aus einem Wunder allein ein Wunder zu zweit? Das ist, bei aller Liebe, die sie so lange und über so viele Schwierigkeiten hinweg verbindet, alles andere als sicher. Leider wissen wir von Chemjovinava in dieser Zeit beinahe nichts. Er hat ihr aus New York während dieses Jahres offenbar fast so eifrig geschrieben wie sie ihm. Nur leider hat sie seine Briefe alle vernichtet. Der Dialog, dem wir hier folgen, ist ein Monolog mit einem Gespenst, mit einem für uns stummen Konterpart. Sie ist in ihren Briefen nach wie vor sehr mütterlich besorgt. Ermahnungen zu Ernährung, Lebens- und Haushaltsführung, Gesundheit wechseln sich ab. Gleichzeitig berichtet sie ihm, dass sie ihn bei fast allen, mit denen sie beruflich zu tun hat, bei Verlegern, Kulturfunktionären, Buchhändlern und Journalisten, lobt, preist und empfiehlt, um eine mögliche Karriere oder zumindest einen bezahlten Beruf hierzulande vorzubereiten. Chemjovinava hat mittlerweile in New York immerhin einen kleinen festen Job. Er unterrichtet an der School of Sacred Music des Hebrew Union College und leitet dort unter anderem einen Kurs über aschkenasische Synagogenmusik mit der Aussicht, im kommenden Jahr den Chor der Schule leiten zu dürfen. Aber er hat offenbar viel Ärger mit seinem Arbeitgeber. Mascha gibt aus der Ferne, gewiss auf seine Bitte hin, Tipps und Hinweise, wie er mit seinen Vorgesetzten umgehen sollte. Vor allem aber geht es Mascha in ihren Briefen an Chemjolein darum, ihn endlich, spätestens für den Sommer, nach Europa zu locken. Die sicherste Methode erscheint ihr Eifersucht. Immer wieder notiert sie begeistert die enorme Wirkung, die sie auf Männer aller Art ausübt. Von 21 Jahren aufwärts könne sie hier jeden haben. Jeder Triumph dieser Art wird brieflich, natürlich mit dem Hinweis auf ihr streng monogames Liebesverhalten, begleitet. Aber wissen sollte es Chemjolein in New York bitte gerne doch. Und um sich selbst wiederum seiner Liebe zu versichern, schließt sie viele ihrer Briefe mit der kürzestmöglichen Frageformel LDME? Liebst du mich eigentlich? Das zweite, mit immer größerer Dringlichkeit vorgebrachte Argument ist seine Gesundheit. Chemjovinava leidet seit langem, spätestens seit seiner Flucht, unter schwerem Asthma. Die Luft in New York tut ihm nicht gut. Dagegen, was für ein freies Atmen wird ihm in Europa gegeben sein? Wahrscheinlich sogar in der Großstadt Berlin.
Immerhin ist es nicht heiß. Und die Bäume sind von einer Frische und hellichten Grüne, dass ich vor Freude oft aufschreie. Putline auch. Besonders, wenn wir so durch alte Kindheitsstraßen gehen. Ich kann es nicht erwarten, dich hier zu sehen und wieder asthmalos und frei atmen zu können. Sogar Berlin soll gut sein gegen Asthma, sagt man.
Es gibt noch einen weiteren Grund für einen Besuch in Berlin, der mit seiner Gesundheit zusammenhängt. Seine Erkrankung, die zum Teil Folge der Verhöre durch die Gestapo und der seelischen Zerrüttung durch die Fluchterfahrung ist, soll er sich von deutschen Amtsärzten bestätigen lassen, sodass eine Entschädigungs- und Rentenzahlung durch die Bundesrepublik möglich wird. Das kann nur vor Ort geschehen. Mascha hat inzwischen einen Termin erhalten bei Innensenator Joachim Lipschitz, arm im Krieg verloren, Sozialdemokrat, Antikommunist, Vater Jude. Er sagt ihr zu, ihre Anträge und die ihres Mannes zügig weiterzuleiten. Das lyrische Stenogrammheft, das ihm Mascha als Geschenk mitgebracht hat, lehnt er ab, um jeglichen Vorwurf von Bestechlichkeit zu vermeiden. Er liebe Tucholsky, erklärt er, und Mascha sagt, das sei ihr ideal, sie schreibe ganz ähnlich. Aber Chemjo muss sich natürlich vor Ort untersuchen lassen. Also komm jetzt, Chemjolein. Wo immer es schön ist, sofort erkundigt sie sich nach Miete, Lebenshaltungskosten. Meist ist es überraschend billig im Vergleich zu New York und umgehend schickt sie ihre Maklerinnen-Expertise zu ihrem Mann nach Hause. Am hellsten malt sie ihm immer wieder ein kleines Haus auf dem Lande aus. Gute Luft, wenig Menschen, Frieden, Ankommen für immer. Ende April trifft sie in Berlin auf die 1907 in Berlin geborene Journalistin Hertha Zerner, die einmal pro Woche im Deutschen Bühnenclub eine Art Wiederbelebung des romanischen Cafés probiert. Mit nicht so viel Erfolg, Mascha ist empört über das niedrige Niveau. Aber Hertha Zerner ist interessant. Erstens, weil sie mit Radiobeiträgen und Unterhaltungsromanen bei Ullstein ihr Geld verdient. Sie ist nicht reich, aber zufrieden. Und dann hat sie ein kleines Haus auf dem Land, bei Rheinsberg. Da lebt sie jedes Jahr von Mai bis Oktober. Sie erzählt, mehr als 100 Mark konnte sie nicht verbrauchen. Himbeeren und Pilze wuchsen rundherum und alles war himmlisch. Klingt wie das ideale Leben für Mascha und Chemjo. Sowas müssen wir uns finden. Und zweitens hat Hertha Zerner, wie fast alle Menschen, denen Mascha in diesem Jahr in Deutschland begegnet, eine interessante Geschichte. Sie war vor 1933 Redakteurin bei der sozialdemokratischen Arbeiterpresse, nach dem Krieg stellvertretende Chefredakteurin der Zeitung Sozialdemokrat. 1953 hatte sie den Tatsachenroman »Es lag bei Rheinsberg« geschrieben, die Geschichte eines kleinen Hauses während der Nazizeit, in dem sie zunächst die Jüdin Susanne Meyer versteckte, später auch den Schriftsteller und sozialdemokratischen Journalisten Alois Florath und schließlich auch Otto Suhr, der später regierender Bürgermeister von Berlin werden sollte und dessen jüdische Ehefrau Susanne. 1963 wird Hertha Zerner vom Berliner Senat als unbesungene Heldin ausgezeichnet werden. Dann wird es Mai. In Berlin, der Frühling wird immer bunter und herrlicher und heimatlicher, Mascha lässt sich durch die Luft tragen und vieles geht wie von selbst. Anfang des Monats, am Abend des 2. Mai, ist sie bei einer öffentlichen Geburtstagsfeier in Kreuzberg an einem besonderen Ort, der Amerika-Gedenkbibliothek. Ein Geschenk der USA nach dem Krieg, ein helles, modernes Gebäude am Blücherplatz. Und hier richtet der Berliner Senat einem Dichter einen Empfang zu seinem 70. Geburtstag aus. Mascha kennt den Mann aus der Ferne, aus dem romanischen Café. Er hatte 1928 die Grabrede auf Klabund gehalten, war eine Weile der Geliebte von Else Lasker Schüler gewesen, hatte 1933 die neuen Machthaber begeistert begrüßt, die Emigranten wie Klaus Mann, der ihm einen privaten Brief geschrieben hatte, öffentlich verhöhnt und den neuen deutschen Menschen gefeiert, der gezüchtet werden soll. Verstehen Sie doch endlich, es handelt sich um das Hervortreten eines neuen biologischen Typs, hatte er geschrieben. Die Geschichte mutiert und ein Volk will sich züchten. Aus den Nahtlinien des Organischen stößt die Erbmasse, aus den Defekten der Regenerationszentren die menschliche Gene ans Licht. Ja, das hatte der Dichter Gottfried Benn geschrieben. Es hat nicht allzu lange gedauert, bis er sein Missverständnis, diese fatale Macht zu feiern, selbst erkannte und bereute. Die Machthaber ließen es ihn schnell spüren, da seine expressionistischen, todestrunkenen Verse sich beim besten Willen der nationalsozialistischen Ideologie nicht anpassen ließen. Klaus Mann wollte sich seine Liebe zu Benns Versen durch dessen politischen Wahn selbst im Exil nicht nehmen lassen und warnte ihn hellsichtig: Sie sollen wissen, dass Sie für mich und einige andere zu den sehr wenigen gehören, die wir keinesfalls an die andere Seite verlieren möchten. Aber freilich müssen Sie ja wissen, was sie für unsere Liebe eintauschen und welchen großen Ersatz man ihnen drüben dafür bietet. Wenn ich kein schlechter Prophet bin, wird es zuletzt Undank und Hohn sein. Denn wenn einige Geister von Rang immer noch nicht wissen, wohin sie gehören, die dort drüben wissen ja ganz genau, wer nicht zu ihnen gehört, nämlich der Geist. Mascha war an ihrer Liebe zu Ben und seinen Gedichten nicht irre geworden. Sie, die sonst klar war in der Verurteilung früher politischer Vergehen, schaute an diesem Abend auf diesen Mann und seine Verse voller Bewunderung, Verehrung und, ja, Liebe. Ganz anders als der kompromisslose Kästen, der über Ben geschrieben hatte, er stehe stellvertretend für den geistigen und moralischen Bankrott der Nation. Und weiter? 40 Jahre lang offerierte Gottfried Benn umsonst seinen schillernden Nihilismus und seine gereimte Amoral, die klinische Lyrik eines Medizinstudenten, der sein Butterbrot neben den Leichenteilen seiner Budenvenus isst und voller Entzücken in der Anatomie über seine Korruption schaudert. Nein, also das sah Mascha anders. Oder? All das verlor seine Wichtigkeit im Angesicht von seiner Kunst. Sie war bei seiner Geburtstagsfeier, sie saß im Publikum, sie drängte sich nicht wie bei Ernst Deutsch, dem Nathan in Hamburg, nach vorne, um sich vorzustellen. Sie schrieb ihm 2 Tage nach der Feier einen kurzen Brief.
Sehr verehrter Herr Dr. Benn, nun, nachdem Ihnen die Großen ihre guten Wünsche zum Geburtstag sagen durften, kommt zu Ihnen auch die Gratulation der Kleinen, und unter Ihnen möchte ich nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob Sie mich dem Namen nach kennen. Ich wanderte in den 1000 Jahren aus und bin aus Amerika hier zum ersten Male wieder zu Besuch, in dem, was noch da ist, von meinem Berlin. Und ich traf es glücklich, sah und hörte Sie auf der Feier am Blücherplatz und freute mich mit Jung und Alt. Nun sende ich Ihnen mein Rororo Romancero, das lyrische Stenogrammheft, als kleinen Gruß. Ich war sehr jung, als ich das alles schrieb. In Verehrung, Mascha Kalecko.
Bei aller Verehrung, den Verweis auf die 1000 Jahre veranschlagten Herrschaftsjahre der Nationalsozialisten wollte sie ihm dann doch nicht ganz ersparen. Gottfried Benn war in jenem Mai schwer krank, Knochenkrebs, das wusste er schon eine Weile. Aber nach einer Operation, direkt nach seinem Geburtstag, wurde klar, dass es unheilbar war. Lange würde er nicht mehr leben. Am 6. Januar, als Mascha gerade in Deutschland gelandet war, hatte er ein letztes Gedicht geschrieben und an die Zeitschrift Merkur geschickt. Ein Gedicht über den Tod kann keine Trauer sein. Vom Sterben vieler Dichter schreibt er da, der Droste, Hölderlins, Rilkes, Georges, Nietzsches, alles Gerümpel jetzt oder gar nicht mehr vorhanden, unbestimmbar, wesenlos, im schmerzlos ewigen Zerfall. Und die letzte Strophe kann keine Trauer sein, zu fern, zu weit, zu unberührbar Bett und Tränen, kein Nein, kein Ja, Geburt und Körperschmerz und Glauben, ein Wallen, namenlos, ein Huschen, ein überirdisches, im Schlaf sich regend, bewegte Bett und Tränen. Schlafe ein. Am 16. Mai schreibt Gottfried Benn an Mascha Kalecko: Seit in den Zeitungen die ersten ihrer Gedichte auftauchten, verfolge ich sie und ihren Namen mit großer Aufmerksamkeit. Wenn ich mich von einem sehr schmerzhaften Leiden erholt habe, werde ich versuchen, ihnen persönlich zu begegnen. Mascha antwortet augenblicklich und noch am selben Tag. Entweder wurde die Post innerhalb Berlins damals schon am Tag des Absendens ausgeliefert, oder sie hat sich in der Aufregung im Datum geirrt.
Sehr verehrter und lieber Herr Dr. Benn, welche Freude für mich, Ihre Handschrift zu sehen und zu vernehmen, dass Sie versuchen wollen, mir die Freude einer Begegnung mit Ihnen zu bereiten. Aus purem Eigennutz bete ich um eine baldige Linderung Ihres Leidens. Ich bin ein seltener Beter. Möglicherweise berücksichtigt man dies im Himmel, der mir in letzter Zeit erstaunlich wohl will. Muss ich noch sagen, dass ich frohen Herzens auf eine Zeile warte, die mir hoffentlich bald mitteilen kommt, es gehe Ihnen besser. Mit herzlichem Dank und Gruß, Ihre sehr ergebene Mascha Kalecko.
Gottfried Benn fährt noch ins Kurhotel nach Schlangenbad, um Linderung zu finden, schreibt von dort an seinen Lebensfreund Wilhelm Oelze: Jene Stunde wird keine Schrecken haben, seien Sie beruhigt. Wir werden nicht fallen, wir werden steigen. Am 7. Juli 1956 unterbricht der Berliner Rundfunk am Vormittag sein Programm, um seinen Hörern mitzuteilen, dass an diesem Morgen Gottfried Benn gestorben ist. Heute in einer Stunde, schreibt Mascha am 12. Juli an Peter Zingler in Hamburg, wird Gottfried Benn zu Grabe getragen. Denken Sie, die Welt wird immer ärmer. Gottfried Benn wird unter einem südlich hellen Himmel und unter einem Kreuz aus roten Rosen, wie der Tagesspiegel schreibt, auf dem Dahlemer Waldfriedhof beerdigt. Mascha ist unter den Trauergästen und gibt ihm das letzte Geleit. Benns Freund, der Dichter Hans-Egon Holthusen, einst ein langjähriges Mitglied der SS, der 1940 die Genialität des deutschen Angriffs auf Polen gefeiert und die polnischen Feinde ein staubiges Volk von Bettlern genannt hatte, hält eine pathetische Grabrede. Er wird im Leben Mascha Kalekos noch eine bedeutende Rolle spielen. Die Trauerrede des Pfarrers Oskar Söhngen ist außerordentlich würdig und schön. Er zitiert darin ein Wort des Dichters: Die Distanz zu Gott, wie sie mir vorschwebt, ist eine reine Ehrfurcht vor dem großen Wesen.